Zwei Menschen, eine Beziehung, ein Studium, das alles verändert hat.
Und ein Mikro, das plötzlich alles festhält.
Willkommen bei Hätten wir es mal aufgezeichnet. Es begann mit Jura.
Der Podcast über Paragraphen, Perspektiven und Partnerschaft. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge von Hätten wir es mal aufgezeichnet. Wir sind Kimberly
und Jon, zwei ehemalige Jurastudierende, die jetzt nicht nur Lebens-, sondern auch Podcast-Partner sind.
Ja, tatsächlich lagen jetzt 3 Wochen dazwischen, das müssen wir dazu sagen. Ja. Also long time no see, aber wir sind zurück mit einer sehr spannenden Folge, ich freue mich. Und wir haben auch ein kleines, ja, anderes Setup heute.
Ja, nach einigen Wochen mal wieder haben wir es geschafft, dass ich wieder neben Kim sitze in Boston, heute mal wieder auf dem Bett
mit beiden Laptops vor unserer Nase, mit einigen Kissen, mit der Handykamera und zwei kleinen neuen Mikros
in der Tat. Es ist ein Versuch, aber ich habe fast das Gefühl, es ist besser als die großen, die ich da, also zumindest das, was ich normalerweise nutze.
Ja, wie du auch gerade sagtest, ist einfach nochmal ein Unterschied, ob man wirklich nebeneinander sitzt oder ob wir eine Software, ne, die wir nutzen.
Genau,
damit wir
ist ein Online-Provider, der dann eben aufnimmt, aber du hast dann eben immer Übertragungsraten, Schwierigkeiten und so, deswegen ist schon so ein bisschen angenehm.
Aber ich freue mich, dass du neben mir sitzt, dass wir nebeneinander sitzen und jetzt die heutige Folge zusammen bestreiten können.
Ja, ich freue mich auch.
In Echtzeit, ja, nebeneinander.
In Echtzeit als letzten Akt, bevor ich dann hier wieder abreise. Insoweit, lass uns rüberschwenken zu dem, was wir uns heute vorgenommen haben. Ich finde ein sehr spannendes Thema. Außerdem hat es uns beide schon das ein oder andere Mal jetzt beschäftigt.
Wir haben nur spannende Themen.
Ja, okay. Zugegeben, mal wieder ein recht sehr spannendes Thema. Was primär, muss man sagen, für Jurastudierende vielleicht interessant ist. Aber wir kombinieren es ein bisschen, weil der Anlass, wieso ich überhaupt hier heute sitze, war natürlich, um Kim zu sehen, aber auch vor allen Dingen, weil nun der LLM meiner Liebsten heute oder jetzt vorbeigegangen ist und die Graduierungsfeier war. Deswegen bin ich hier angereist. Das ist der erste Teil, wieso wir überhaupt hier sitzen können. Und der zweite Teil ist eben, dass wir mal uns ein bisschen über Moodcords austauschen wollten, wo ich glaube, dass das jedem Jurastudierenden irgendwie irgendwo mal über den Weg läuft während des Studiums, aber keiner es vielleicht so richtig einordnen kann oder viele zumindest nicht.
Ja, absolut. Erstmal bin ich total froh, dass der LLM jetzt hinter mir liegt, beziehungsweise die Graduierung. Das war schon emotional, würde ich auch mal sagen. Und ich bin auch ganz stolz und froh. Aber ja, natürlich gibt es immer zwei Seiten. Und ich bin natürlich jetzt auch traurig, dass dieses ganze Abenteuer LLM, wo ich ja doch so lange drauf gewartet habe, drauf hingearbeitet habe. Wir haben so viel ja zusammen auch organisiert. Und das Ganze, muss man ja auch sagen, kostet viel Geld, Zeit, aber auch Aufwand. Und ja, dass das Kapitel jetzt hinter mir liegt, fast, also zwar örtlich noch nicht, aber zumindest genau, was die Graduation jetzt angeht, bin ich immer noch zwiegespalten, aber im Großen und Ganzen freue ich mich natürlich und ich freue mich auch ganz doll, dass wir jetzt endlich wieder eine neue Folge aufnehmen und wie du schon sagst, Moodcords soll das heutige Thema lauten und ja, ich gebe dir da total recht, gerade jetzt außenstehende Person, aber vor allem auch viele Studierende haben das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Und wenn man das hört, denkt man sich auch, was ist das eigentlich?
Eben, aber lass uns mal bitte kurz nochmal bei deiner Graduierung bleiben, weil wir haben viel drüber gesprochen im Vorweg und im Nachgang auch. Es ist ja dann alles doch ein bisschen, man kennt das aus Filmen, aber es ist ja doch ein bisschen anders als das, was wir aus Deutschland kennen, würde ich sagen. Vielleicht magst du da nochmal zwei Worte zu sagen, weil ich glaube, so eine klassische US-Graduierungsfeier, wie wir sie jetzt mitgemacht haben,
ja,
macht ja auch nicht jeder mit. So.
Ja, absolut. Also ich würde schon sagen, dass jetzt meine Graduierungsfeier von der Boston University sehr typisch amerikanisch war, so wie man es jetzt aus dem College oder den amerikanischen Universitäten, wie du schon sagst, aus Filmen auch kennt. Nichtsdestotrotz muss ich dazu sagen, dass vom Ablauf her es dann doch relativ ähnlich war wie eigentlich unsere Graduierungsfeier. Also klar ist, dass man hier natürlich ganz traditionell auch die Talare trägt, mit dem schicken Hut, das schicke Gewand, was man so typisch aus den Filmen kennt, wobei man dazu sagen muss, dass wir das ja auch hatten, wobei das nicht bei der typischen Graduierung der Fall war, sondern wir hatten dann nochmal eine extra Veranstaltung, wo wir uns das Gewand überwerfen durften, ja, und dann einfach Bilder gemacht haben. Aber ich würde sagen, vom Ablauf war es ja doch recht ähnlich mit instrumentaler Musik, Live-Musik. Es war sehr, sehr festlich. Wir sind eingelaufen in einer gewissen Reihenfolge. Wir hatten dann unsere Plätze zugeteilt, eben mit unseren mit unserem Gewand, sag ich mal, oder mit unseren Talaren, die dann eben auch traditionell aufgrund dessen, also wir hatten tatsächlich unsere Graduierungsfeier auch mit den JDs zusammen, also sprich mit den Jurastudierenden, die ganz normal den amerikanischen Jura Studiengang gewählt hatten und nach 3 Jahren dann sozusagen Graduierung haben, und die hatten nochmal eine andere Farbe als wir, also jeder Studiengang und jeder Abschluss hat dann auch ganz klar geregelt unterschiedliche Talare. Und ja, dann war es ja eigentlich, also ich meine, du saßt ja als Zuschauer hinten mit dabei, war es ja eigentlich relativ ähnlich mit Reden, gut, ich meine,
Noch mehr reden.
Und dann am Ende, ja, wurden Awards überreicht und es wurden dann aber auch, jeder Studierende einzeln auf die Bühne geholt und es wurde gratuliert. Man hat der Dean, also der Direktorin, die Hand geschüttelt, ein Foto gemacht und ist dann wieder auf seinen Platz zurückgegangen. Also in dem Sinne war es eigentlich relativ ähnlich. Vielleicht noch mal ein bisschen pompöser, festlicher.
Das ist, glaube ich, schon so ein, also dieses, es wird ja dann doch noch ein bisschen mehr zelebriert, finde ich es. Also die Gewänder sind das eine, aber so dieses ganze.
Ah ja, und die Hymne am Anfang.
Die Hymne, ja, ganz wichtig, stimmt, die hatten wir auch noch. So, deswegen, es ist schon, finde ich, noch ein Unterschied zur deutschen Zeremonie, aber fand ich sehr schön, das mal mitgemacht zu haben. Macht man auch nicht jeden Tag. Und deswegen, nee, sehr, sehr gelungen, sehr gelungen.
Ja, ich bin auch froh, dass ich überhaupt pünktlich zur Graduierung nachgekommen bin.
Ja, vielleicht magst du da kurz noch, willst du?
Ja, wir können ja kurz noch die Anekdote erzählen. Und zwar waren wir ein paar Tage davor noch im Urlaub in Miami. Miami Beach, haben das sehr genossen, absolut zu empfehlen. Aber dann der Rückflug, wir hatten den dann doch etwas knapp gebucht, erst den Abend.
Wir haben es gar nicht so knapp gebucht.
Erst den Abend zuvor, ich würde es nie wieder machen, ehrlicherweise. Ich würde immer jetzt einen Tag dazwischen legen und dann wollten wir früh einchecken. Jon hatte schon eingecheckt, Platz wurde ihm zugewiesen, alles gut. Wir nennen jetzt mal nicht die Fluglinie, die Airline, mit der wir geflogen sind. Und dann, ich hatte es gar nicht gecheckt, ehrlicherweise. Und dann sagt mir Jon, ja, du stehst aber auf der Standby-Liste. Heißt?
Am Ende ist das, du hast noch keinen Platz und du kriegst einen Platz, wenn Leute nicht kommen.
Ja, und dann habe ich das natürlich überhaupt gar nicht erstmal verstanden, bis du mir dann erklärt hast, ja, dass die Fluggastrechte hier in den USA doch anders funktionieren.
Nicht existieren, richtig, genau. Also am Ende des Tages, du musstest darauf warten, wenn das System war überbucht und dann, wenn keiner kommt, findest du einen Platz und wenn halt nicht, dann nicht. Und dann hast du das Einzige, was du halt an Anspruch hast, ist die Beförderung selbst. Und
ja, was für mich so wirklich unglaublich ist, du hast ein Ticket, du hast deinen Vertrag geschlossen und du hast kein Recht auf dieses Flugzeug, auf die Uhrzeit, auf einen Platz in diesem Flugzeug. Finde ich Wahnsinn.
Ja.
Und okay, dann die Standby-Liste war ja
28
People. 28 Leute lang. Es färbt auch schon ab auf dich.
28 Leute lang. Wovon dann nachher doch ein paar, ja, doch noch ein paar.
Long story short, wir haben dann natürlich, um sicher zu gehen, so privilegiert sind wir dann, das muss man auch dazu sagen, kurzerhand, tatsächlich noch einen anderen Flug gebucht, weil uns das einfach zu heiß war, weil früh die Graduierung um 8 Uhr losging und ich hatte mehr als du Panik ohne Ende. Und dann tatsächlich hätte ich sogar einen Platz noch bekommen, aber das haben wir nicht vorher gewusst. Von daher, es war ein bisschen Gambling, aber was hätten wir machen sollen?
Nur haben wir es so gemacht, glaube ich, war nicht die schlechteste Variante. Also ist schon okay.
Ja, so jetzt mal zu unserem Thema Mood Courts. Was versteht man darunter einfach? Wie würdest du das vielleicht jemandem erklären, sei es jetzt Jurastudierende, aber auch jemand Außenstehenden?
Ich glaube, ich finde es, also ist, glaube ich, relativ simpel. Am Ende des Tages, also ganz platt gesagt, wäre es Barbara Salisch nur für Leute, die ein bisschen Ahnung haben. Nein, also es ist ganz doof gesagt. Nein, am Ende ist es eine simulierte Gerichtsverhandlung. Punkt. So, und du bist im Rahmen des Moot Courts, gibt es das ja, es gibt ja noch dieses ein bisschen weiter gefasst, sag ich mal, Mocktrial-artige, das, was wir ja vorhin noch besprochen hatten. Aber am Ende beim Moot Court vertrittst du entweder Kläger oder Beklagtenseite, je nachdem, ob es ein Strafrechts- oder ein Zivilrechts- oder Öffrechts-Moot Court ist, was auch immer. Aber du vertrittst eine der Parteien in aller Regel. Und dann guckt man sich einen Fall zusammen an.
Ja,
und
genau, einen
den.
Fiktiven Fall genau. Meistens. Also klar, gibt natürlich auch, je nachdem, welchen Moot Court man macht, sicherlich, so wie es auch in den Examensklausuren ist, dass dann Fälle an manche Urteile angelehnt werden. Aber es ist schon realitätsgetreu und es soll sozusagen wirklich realitätsgetreu einen fiktiven Fall, einen Gerichtsprozess komplett widerspiegeln, sodass man sozusagen als Studierende oder Studierender eben das Gefühl einmal bekommt, wie es sozusagen in echt ist, eine der Seiten als Anwalt, Anwältin zu vertreten. Und was man da jetzt eigentlich so macht, ist auch unterschiedlich, würde ich sagen, kommt auf den Moot Court und auf die Organisation drauf an. Aber an sich schreibt man meist, so wie wir das auch gemacht haben, erstmal einen Schriftsatz, je nachdem, welche Seite man vertritt. Dann recherchiert man natürlich juristisch auf den Datenbanken, um einfach die Schriftsätze auch formulieren zu können, logischerweise. Und dann, sage ich mal, das Herzstück ist dann eben wirklich die mündliche Verhandlung. Deshalb macht man es ja eigentlich, oder?
Ja, das schon. Also ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Glaube aber schon, dass dieses ganze, der Schriftwechsel vorweg, ich meine, kommt immer darauf an, wenn der umfassend ist oder weniger umfassend ist, dann macht jede Partei vielleicht einen Schriftsatz und vielleicht noch einen zweiten.
Ja.
Und das war's. Aber ich sag mal, in den Großen hast du ja wirklich ellenlange Schriftwechsel vorher. Da glaube ich schon, dass du auch einiges eben aus diesem ganzen Schriftteil mitnimmst. Wenn es denn, aber ich gebe dir recht, grundsätzlich, die Leute warten eigentlich ja auf den mündlichen
ja,
Teil.
Ja, aber wie du schon sagst, ich meine, auch jetzt in der Realität gehört ja der Schriftwechsel definitiv mit dazu. Beziehungsweise ja. Manchmal gibt es ja auch gar keine mündliche Verhandlung, von daher ist das schon realitätsgetreu. Ja. Und ja, dann ist es so, wenn wir jetzt zu dem Herzstück kommen, dass dann meistens eben eine Richterinnenbank erscheint, die bestehen kann aus Anwältinnen, Professorinnen, aber auch echten Richterinnen. Also manche melden sich da freiwillig, um sozusagen dann mit den Studierenden üben zu können. Und oft ist es auch so, je nachdem wie groß der Moot Court ist, dass man auch einen Mentor oder eine Mentorin an die Hand bekommt, die das meistens schon mal durchlaufen haben, um einfach ein bisschen Unterstützung zu bekommen, was die Schriftsätze angeht und vor allem auch was die Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung angeht.
Ja, zumal es ja für die meisten ja wirklich das erste Mal ist, dass sie mit diesen ganzen Themen in Berührung kommen. Deswegen finde ich finde es auch stark, wenn die Leute sich relativ zeitig im Studium für diese Dinge anmelden. Weil so ein bisschen Übung wäre ja schon irgendwie ganz schön. Vielleicht ein erstes Praktikum mal gemacht oder
ja,
so.
Ja, und man muss ja auch nochmal sagen, was ja gerade auch wieder auf das Ausbildungssystem zurückgeht, dass wir ja wenig rhetorisch eigentlich üben, was jetzt die Soft Skills angeht. Also das ist ja eigentlich, worauf wir auch später noch eingehen werden, wirklich eine perfekte Chance, um da eigentlich mal ein bisschen aus diesem nur theoretischen Kram herauszutreten.
Ja, gebe ich dir recht. würde ich, also so nach dem, was wir ja nun gemacht haben und erfahren haben, es ist, das muss man dazu sagen, es ist eben ja nach einem standardisierten Muster häufig quasi. Also dir wird ja vorgegeben, wie, also Redezeit, wie hast du deine Sätze teilweise auch zu formulieren und so weiter. Aber grundsätzlich allein das Selbstbewusstsein, sich dahinzustellen, wir gehen da nachher noch drauf ein, das macht natürlich schon was aus. Und dann hast du, wenn du in dein erstes Praktikum vielleicht gehst oder in dein zweites Praktikum, natürlich immer auch einen Fund, mit dem du wuchern kannst, das dem Arbeitgeber dann zeigt, okay, ja, habe ich schon mal gemacht, habe ich schon mal gehört, wie er das macht und jetzt gucke ich es mir in der Praxis eben auch nochmal an. Und das ist, glaube ich, schon, das ist schon ein Punkt, auf den man gucken kann.
Ja, einfach auch, wie in der Praxis so ein Gerichtsverfahren, also was eben auch gerade der Austausch, was den Austausch vor der mündlichen Verhandlung angeht, wie das Ganze einfach abläuft. Also, dass man da einfach mal diesen Ablauf schon kennengelernt hat, geschaut hat, wie funktioniert das, wie reagiert man auch dann in der Praxis darauf. Also, das ist schon spannend, das mal mitzumachen. Und ja, was jetzt die Arten von Moot Courts angeht, also es gibt universitätsinterne Moot Courts, es gibt nationale Moot Courts, die jetzt dann eben in Deutschland uniübergreifend deutschlandweit stattfinden, aber eben auch internationale Moot Courts. Und was da jetzt eigentlich die größte Unterscheidung ist, ja, was die Sprache angeht. Also viele sind natürlich in Deutsch, aber die größeren internationalen sind dann eben auf Englisch.
Ja,
und was nochmal eine andere Nummer ist.
Ja, das ist so. Und vor allem, wenn du daneben anfängst, dich als Nicht-Muttersprachler mit Muttersprachlern zu messen, das soll vielleicht nicht das primäre Gewicht sein, aber am Ende des Tages, wenn dir ein Muttersprachler gegenübersteht und du den gleichen Punkt irgendwie rüberbringen musst, dann wirkt das bei ihm in vielen Fällen vielleicht doch ein bisschen flüssiger im ersten Anlauf als bei dir selbst. Und das fließt dann wiederum in die Bewertung mit ein. Das heißt, das musst du dir ja schon im Vorhinein überlegen. Deswegen finde ich diese größeren, wir kommen da auch noch drauf zu sprechen, wo sie dann wirklich ja durch Europa reisen dann und sich Pre-Moots und nochmal Pre-Moot und dann den Haupt-Moot-Court mit Finale und Halbfinale, was weiß ich, alles dann hingeben. Das ist schon, finde ich, schon eine Leistung.
Absolut.
Find ich toll.
Was man da auch an Aufwand und Zeit eben investiert, ne?
In der Tat.
Kommen wir später nochmal drauf. Aber ja, vielleicht um das abzuschließen, wir hatten uns so eine dreierlei Zusammenfassung, was jetzt den Moot Court, wie man den am besten beschreibt, aufgeschrieben. Man könnte, glaube ich, ganz gut sagen, dass es eine Mischung aus Debattierclub ist, Gerichtsverhandlungen, na klar, und auch einfach Gruppenarbeit, Gruppenprojekt, weil man ja dann doch meistens, in den meisten Fällen, dann auf der einen Seite, ob jetzt Kläger oder Beklagte, eben in einem Team zusammenwirkt. Und da bedarf es ja schon viel Austausch und Zusammenarbeit, richtig?
Nee, es ist völlig, völlig richtig, zumal man ja am Ende an diesem gemeinsamen Produkt arbeitet. Es soll am Ende ein Schriftsatz stehen und dann irgendwann eine gemeinsame Gerichtsverhandlung. Und die Argumente, die ausgetauscht werden sollen, sind dann ja die gleichen, weil man das ja als Gruppe vorbereitet hat. Aber das muss ja schon alles irgendwie ein bisschen stimmig sein. Deswegen, das kommt, glaube ich, schon ganz gut hin. Gruppenarbeit finde ich gut.
Ja, magst du einmal vielleicht berichten, was wir denn für eine Erfahrung gemacht haben? Wir haben nämlich zusammen, als wir an der Universität Leipzig studiert haben, einen Moot Court zusammen absolviert.
Ist richtig, ja. Wir haben zusammen ja am Soldern Moot Court teilgenommen. Mit Pre-Moot in Hamburg und dann Haupt-Moot Court in Hannover. Etwas ungewöhnliches Thema, finde ich, das heißt ungewöhnlich, aber ungewohntes Thema damals, Anwaltsrecht.
Wofür der Soldern-Moot-Court ja aber gerade steht.
Ja, natürlich, muss ich zugeben, habe ich mir im Vorhinein nicht wirklich tief durchgelesen.
Wer auch.
So, und deswegen war mir das nicht 100% klar, glaube ich, als ich da antrat.
Ja, was ja auch irgendwo schön ist, dass man eben durch den Moot Court auch Rechtsgebiete kennenlernt, wo man einfach vorher noch gar keinen Plan hat. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Zweck davon, dass man einfach lernt, sich, so wie es bei Juristinnen eben oft ist und so wie es auch in der Praxis sein wird, dass man einen Fall vor die Nase gelegt bekommt und denkt, ja, habe ich noch nie gemacht, muss ich jetzt aber irgendwie mitarbeiten.
Nee, ist schon richtig. Aber ich glaube, die zusätzliche Herausforderung war eben dieses völlig unbekannte Rechtsgebiet. Wer guckt bitte als Student in die Bora und Bra und interessiert keine Sau? Sorry, aber das Zivilrecht war ja mit angefasst so, weil es war ja eingebettet dann auch ein bisschen zivilrechtliche Thematiken.
Definitiv, ja, es war ja nicht nur Anwaltsrecht.
Nein, das nicht, aber es spielte eben schon eine große Rolle und da, ja, war das mehr so weißes Blatt Papier, auf das ja. Ich starte. War aber eine spannende Thematik eigentlich, sich diese Kombi auch anzugucken. Hat aber dazu geführt, am Anfang durchaus, sagen wir mal, Respekt dem ganzen Thema gegenüber. Auch die Frage von Setting. So, steht man da vor anderen Universitäten?
Ja, also ich glaube, das war für mich der größte Punkt. Gar nicht jetzt, okay, neues Rechtsgebiet, sich mit einem Fall auseinanderzusetzen, den Schriftsatz zu verfassen. Da hatten wir dann auch, glaube ich, wenn ich mich entsinnen kann, keine Vorlage, aber ich glaube Beispielsschriftsätze, ja, die wir uns im Vorhinein anschauen konnten. Das war gar nicht so der Punkt. Für mich war schon der Punkt dann, ja, ist auch einfach cool, in Robe dann aufzutreten und schon mal so zu tun, Anwalt zu sein und dann dort Platz zu nehmen und dann vor einem, auch wenn es jetzt nur dann ein gespielter Richter ist, aber aufzutreten und dann da wirklich mit Argumenten und so gut es geht einfach seinen Mandanten seine Seite zu verteidigen. Das fand ich cool.
Ja, zumal man den Fall, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, ne? Aber es war dann doch schwierig. Zumal man den Fall eben doch wirklich auch in vielen Punkten in beiderlei Richtungen auslegen konnte und man ja häufig zugeben musste, die Gegenseite hat einen Punkt gemacht.
Ja.
Und dann so, ja, was soll ich da jetzt gegen sagen? Sie hat ja recht, also ich sehe es ja auch noch genauso.
Absolut, absolut. Und das ist ja auch gerade, also das machen die ja bewusst, die wählen ja direkt Fälle aus, wo sozusagen auf beider Seiten wirklich Argumente sind, die vertretbar sind, sodass es halt überhaupt zu diesem spannenden Ausgleich überhaupt kommen kann zu dieser Diskussion und dann schaut man halt eher auf die Skills, okay, welche Argumentation hat eben überzeugt, aber auch durch Rhetorik, Auftreten, Gestik, Mimik, Teamarbeit wurde ja bewertet, ja. Wie man als Team sozusagen zusammengearbeitet hat und darum geht's ja dann viel mehr.
Eben drum und das, genau das, glaube ich, bietet in allen Ebenen, sowohl im fachlichen als auch im sozialen Miteinander, als auch im persönlichen Auftreten, eine extrem steile Lernkurve. Denn du wirst in kaltes Wasser geschmissen und dann heißt es, mach mal. Klar, mit Unterstützung irgendwie irgendwo, aber in einem Feld, was du jetzt bisher nicht wirklich bespielt hast. Das ist schon so, dass du daran, glaube ich, relativ schnell wächst. Zumindest war das bei uns meiner Meinung nach so. Wenngleich vielleicht die Vorbereitung in dem einen oder anderen Punkt ganz, sagen wir mal, interessant bei uns war. Aber
ja, man muss dazu sagen, das vielleicht auch nochmal ganz spannend, dass das ja wirklich, wir gehen ja dann noch auf die verschiedenen Moot Courts ein, die so ja bekannt sind, populär sind unter Studierenden und unserer, der soll dann, also es kommt, glaube ich, immer total drauf an, wie viel man auch investieren möchte, obwohl man bei uns dazu sagen muss, also zumindest was mich angeht, ich kann mich erinnern, ich war zu der Zeit gerade im Praktikum in Frankfurt, habe aber gleichermaßen auch noch gearbeitet, remote als Werkstudentin und dann nebenher, wenn es die Zeit hergab, haben wir uns dann an den Moot Court gesetzt, also das war alles machbar.
Gehen tut das natürlich, man muss eben dazu sagen, es war ja eben bei weitem auch nicht so umfangreich wie eben die großen, wie jetzt Wismut oder so, das war da liegen ja doch noch Welten zwischen.
Definitiv.
Aber man muss es schon eintakten.
Ich kann mich auch erinnern, weil du Sprung ins kalte Wasser erwähnt hattest, dass wir beide schon sehr aufgeregt waren bei der ersten bei der ersten Verhandlung und ich kann mich entsinnen, dass wir uns dann natürlich auch einen Plan gemacht hatten, okay, wer schildert vielleicht nochmal den Sachverhalt, wie starten wir, mit welchem Argument, und dann hatten wir, glaube ich, zugeteilt, dass ich starte und dann und dann erwähnte der Richter deinen Namen, ja, starten Sie doch gerne mal.
Von jetzt auf gleich unsere komplette Strategie.
Dann gab es kurz einen Blickaustausch und dachte mir, ja, Augen zu und durch jetzt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, dass man einfach vorbereitet. Man kann seine Argumentation und seine Strategie zu einem bestimmten Grad sicherlich vorbereiten, aber es ist nun mal genauso wie in der Praxis, man kann auch eine Gerichtsverhandlung nicht planen.
Nee, das kannst du nicht, da gebe ich dir recht. Es ist natürlich, aber da muss man den Unterschied schon sehen, glaube ich. Dadurch, dass du ja in einer normalen Gerichtsverhandlung, sagen wir mal, dieses klassische Abfragen, es war ja doch manchmal ein bisschen Abfragen,
ja.
Das war es, das gibt es ja dann so vielleicht in aller Regel nicht. Und wenn du alleine da stehst, ja, dann hast du mit niemandem, mit dem du dich da abstimmst. Aber es bereitet dich auf jeden Fall insoweit vor, als dass du unangenehmen Fragen und unangenehmen Situationen dann einfach begegnen musst,
ja,
egal
absolut.
Wie.
Absolut. Und wie wir auch vorhin schon besprochen hatten, es ist ja dann auch wirklich eine Kunst, den Fall sozusagen nicht unbedingt zu drehen, aber dann doch eben mit dem Filter zugunsten deiner Mandantin rüberzubringen und auszulegen und eben auch auf jede Frage in dem Sinne zu antworten und dann zu schauen, was lässt man vielleicht weg, wie formuliert man das, sind so kleine Sachen, auf die man einfach Acht geben muss. Und ich finde, dafür ist das schon wirklich, wirklich eine gute Übung.
Ja, absolut. Also ich war da auch ein großer Fan von. Ich glaube, wir haben beide da eine Menge mitnehmen können. Aber auch, und das wollen wir nicht kleinreden, diese ganzen Themen sind ja in aller Regel eingebettet in irgendwelche Social Network, blablabla Events. Also da, das darf man nicht unterschätzen. Insbesondere so der Hauptmoot-Court natürlich, aber auch die Pre-Moots, die dann im Zweifel irgendwo von irgendjemandem finanziert werden, dass die Leute da alle anreisen und die Räumlichkeiten gestellt werden.
Aber Punkt Networking ist ja jetzt, also sehe ich eher etwas Positives, also
ja,
dass man auch dann, es klang jetzt so negativ.
Nein, man unterschätzt nur, was die Möglichkeiten in diesem Rahmen vielleicht
ach
bieten.
So, ja, nein, absolut, dass man auch mit dem Hintergedanken vielleicht sich das Thema Moot Court, gerade wenn man jetzt im Studium steckt, nochmal genauer ansieht, weil das natürlich auch Türen öffnen kann zu anderen Universitäten, zu anderen Studierenden, andere Unis, aber eben auch zu anderen Kanzleien oder jetzt Professoren. Von daher, also wenn ich mir überlege, wir haben da ja dann doch schon eine Handvoll Kontakte auf jeden Fall geknüpft, auf die man, ist jetzt die Frage, ob das passend wäre und der Kontext es hergibt, aber auf die man definitiv
irgendwie
zurückkommen könnte. Und das ist auf jeden Fall hilfreich.
Ja, definitiv.
Ja.
Lass uns mal weg ein bisschen jetzt vom Soldern. Ich glaube, wir haben ihn am Ende jetzt ein bisschen größer gezogen, als es sollte. Du hast ja nun, das fehlt mir, aber du hast ja nun auch noch an welchen jetzt hier teilgenommen in den USA. Vielleicht sagst du dazu nochmal zwei, drei Worte, weil es ja mit Sicherheit noch ein bisschen anders ist als das, was wir aus Deutschland kennengelernt haben.
Also richtig, jetzt hier während meines LLMs hatte ich an zwei Moot Courts tatsächlich teilgenommen. Das erste Semester, das war ein Uni intern organisierter Moot Court, das heißt also auch wirklich nur unter den LLM-Studierenden in unserem Programm, wo man die Möglichkeit hatte, dort teilzunehmen. Man hat dann auch einen Fall zugeteilt bekommen und konnte dann auch üben. Und was der Unterschied war, ist, dass man da tatsächlich solo unterwegs war. Also es wurde, glaube ich, ausgelost, welche Seite man vertritt. Und dann hat man aber wirklich dann vor Gericht, sage ich mal, den Fall allein vertreten, was nochmal eine andere Herausforderung war und natürlich primär auch einfach der Englisch-Aspekt. Also es ist so schon herausfordernd, wahrscheinlich für den einen mehr, für den anderen weniger, ja, mündlich, rhetorisch aufzutreten, gerade jetzt im juristischen Kontext und da überzeugend zu argumentieren, aber ja, dann natürlich das alles nochmal auf Englisch in einer anderen Sprache und wenn man dann mit Fragen konfrontiert wird, wo man denkt, ja, jetzt habe ich vielleicht auf Deutsch die Antwort, aber irgendwie muss ich es ja jetzt noch rüberbringen, auch dass es rhetorisch irgendwie richtig klingt und dass ich irgendwie meinen Punkt mache und nicht nur irgendwie den Inhalt jetzt so ein bisschen hier auf den Tisch knalle, sondern dass es irgendwie auch Sinn macht. Und
wie hast du das gemacht? Also ich meine, du hast es ja erzählt, es gab auch da Punkte,
ja.
Klar, nach einem Jahr USA ist man viel weiter im Englischen, aber es ist und bleibt die Muttersprache und gerade im Juristischen kann man mit Sicherheit nicht 120% eben überall alles abdecken nach 12 Monaten. Das machen wahrscheinlich andere dann nach 30 Jahren auch noch nicht.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass jetzt der Moot Court im ersten Semester, den ich gemacht habe, ja wirklich in dem LLM-Programm war. Das heißt also, ich habe gegen meinesgleichen angetreten. Also auch einfach gegen internationale Studierende, die sozusagen diese Sprachbarriere auch hatten, was nochmal anders ist. Und vor allem in dem zweiten MootCon, den ich gemacht habe, der dann uni-übergreifend war, der auch in Washington DC stattgefunden hat, was ganz cool war als Erfahrung, das auch mitnehmen zu dürfen. Da sind wir dann tatsächlich auch gegen Muttersprachler angetreten, also gegen die JD-Studierenden. Und das war dann nochmal anders. Und was die Vorbereitung angeht, ja, hat die Uni da, glaube ich, auch gut unterstützt und natürlich dann auch Nachsicht walten lassen. Also klar, stottert man da rum, mal verbessert, verspricht man sich, verbessert sich, rudert nochmal zurück, das ist ganz normal. Und ich glaube, das wäre auch gelogen, wenn man sagen würde, alles würde perfekt ablaufen. Was jetzt so die Fragen angeht, war es so, dass wir dann tatsächlich auch untereinander geübt haben und dass die Fragen dann, wie du schon sagst, bei den Moot Courts kann man ja dann, wenn man die Probleme identifiziert hat, okay, welche Herausforderungen der Fall vielleicht bietet oder welche Angriffsstellen auch, bereitet man natürlich sich auf die Fragen, die vielleicht von der Richterbank kommen können, dann auch vor und hat da schon eine ganz gute Antwort parat. Nicht immer, aber ja, das würde ich so mit dazu sagen. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, auch mental einfach eine Überwindung und ich würde sagen, primär habe ich auch das deshalb gemacht, um mir einfach selbst zu beweisen, okay, ich bin jetzt in den USA, ich bin dran, mein Englisch zu verbessern, eben auch gerade was das Legal English angeht und ich kann mich eben auch in so einem Kontext und Umfeld beweisen und sicher auftreten.
Ja, ich meine, man muss, glaube ich, dazu sagen, ja auch zusätzlich vielleicht, das ist doch insoweit schon auch ein bisschen anders, als dass du, soweit ich das erinnere, eben ja auch die Möglichkeit bekommst, dass erstmal, sag ich mal, frei vorzutreiben. Wir haben ja noch im Vorwege geübt.
Ja, ja.
Das heißt, du hast ja schon auch erstmal einen Redeblock, der zwar unterbrochen werden kann,
ja,
aber du ja trotzdem, ja, auch einen gewissen Fluss kriegst. Und ja, diesen, das war ja in Deutschland zum Beispiel,
das stimmt,
gar
das war
nicht
anders.
So, diesen, ich trage jetzt erstmal was vor und, ja, dann, wenn ihr was wollt, könnt ihr ja,
genau,
fragen.
Genau, genau. Wir hatten auch eine bestimmte Zeitanzahl und die, ja, wurde dann tatsächlich auch gestoppt.
Auch. Das ja, nicht so, wahrscheinlich nicht so harsch, aber genau das. Also ich glaube, da kommt man natürlich aber dann zumindest ein bisschen rein. Und wenn sie dich jetzt nicht alle 1,5 Minuten da unterbrechen, dann
kommt, glaube ich, auch sehr auf ja, die Richterin, die, ja, dann vor dir sitzen, drauf an. Ich habe es auch schon gehört, also jetzt klar, bei dem Uni intern, das war alles ja im kleinen Rahmen, da hatten wir ja dann auch jeder sozusagen den gleichen Professor und Professorin, die wir auch kennen und unsere eigenen, bei denen wir sozusagen selbst Unterricht haben.
Aus der Vorlesung noch ein bisschen verwerten kannst.
Das jetzt nicht, nein, unbedingt, würde ich sagen, aber also ich hatte jetzt bei beiden zum Beispiel keine Class, aber ich kannte beide.
Ja.
Und da war das einfach nochmal ein bisschen persönlicher und das hat einen natürlich auch so ein bisschen die Angst genommen. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall eine Überwindung. Es hat Spaß gemacht und ich würde es immer wieder machen. Und ja, im zweiten Semester der Arbitration Moot Court, das war dann ja nochmal anders, weil es ja fiktives Schiedsgerichtsverfahren abgedeckt hat, wo wir dann ein Tribunal eben vor uns setzen hatten und dann viele eben auch aus dem Bereich Praktiker und Praktikerinnen vor Ort waren. Und ja, das war natürlich nochmal größer organisiert, wie auch bei uns mit Events, mit Networking, ja. mit Panel Talk zuvor ja. und so weiter und so fort. Und da gab es dann auch ja wirklich richtig Feedback und da wurde schon viel reingegrätscht und auch mehr erwartet, würde ich sagen. Und das war nochmal ja, einfach eine größere Challenge. Bin froh, dass ich es gemacht habe. Natürlich auch, weil, muss man sagen, der Trip von der BU nach Washington D.C. spendiert wurde. Das war dann natürlich Win-Win. Aber ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Gerade jetzt auch in dem Gebiet, was man ja im Studium nicht so kennt. Ich kann es schon aus der Praxis eben, weil ich ja als wissenschaftliche Mitarbeiter im Bereich Disputes, wo ich sozusagen normale Gerichtsverfahren, aber auch Schiedsgerichtsverfahren abgedeckt habe, da hatte ich eben schon mal ja Einblicke gewonnen und wusste zumindest, worum es geht. Aber ja, das war schon cool. Das war so meine Erfahrung. Aber weil du noch fragtest, was der Unterschied ist, ich würde sagen, generell auf Schriftsätze wird, glaube ich, nicht so viel Wert gelegt, was jetzt sozusagen nur klassische Moot-Courts an den Unis angeht oder, ja, sage ich jetzt mal, kleiner organisierte angeht, weil einfach viel so, ja, das Rhetorische, die Argumentation für seinen Mandanten aufstehen und da wirklich auch teilweise, kommt immer so ein bisschen drauf an, bei uns wurden viele dann auch ein bisschen ja, zurückgenommen, was Emotionen angeht, weil viele da wirklich sehr drin waren und wirklich da alles gegeben haben. Aber das vielleicht anders und ansonsten generell, wie du sagtest, die Mock-Trials, kann man eigentlich sagen, ja, ist auch Schauspiel für Juristen, gibt es dann wirklich Associations an der Uni, wo man dann sozusagen, also ja, wie so eine AG, wo man noch teilnehmen kann, sich einschreiben kann und wo das eben regelmäßig geübt wird, wo man dann eben nicht nur irgendwie Anwalt, Anwältin spielen kann, sondern auch als Zeuge oder als Richter, Richterin auftreten kann. Und das ist natürlich cool, dass das von der Uni so geboten wird, ganz selbstverständlich, eben so als Neben
aber du hast,
AG-Tätigkeit
ja,
noch.
Ne, du hast das ja richtig gesagt, das ist ja dann auch alles ein bisschen anders integriert, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Und ich glaube, dass macht sich dann im Nachhinein auch bemerkbar. Man muss mal sagen, auch das Gerichtswesen ist hier natürlich ein anderes. Ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das Gewicht des mündlichen Austauschs hier ist ein anderes als das, was wir vielleicht in Deutschland haben, auch wenn wir Grundsatz der Mündlichkeit haben. Aber es ist dieses harsche Diskutieren vor Gericht, das dieses Emotionale auch, habe ich mal das Gefühl, das ist hier ausgeprägter als in im europäischen Rechtsraum.
Ja, das mag schon sein. Und das spiegelt sich jetzt sicherlich auch in den Mock-Trials und Moot-Courts wieder.
Exakt. Ja. Also deswegen, ich finde das eigentlich eine tolle Sache, wenn man das möglichst integriert und auch die Uni selbst da schon sagt, naja gut, wenn wir die Leute da hinlassen wollen, dann müssen wir sie auch irgendwie praktisch ein bisschen vorbereiten und bieten da das eine oder andere. Deswegen finde ich das eine tolle Gelegenheit und eben auch klasse, wenn du da die Sachen so gut es geht hier wahrgenommen hast, wenn sie angeboten wurden.
Ja, ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen, indem man eben sagt, dass die Moot Courts einem eben einen guten Einblick in die Praxis bieten und ja, dass man vor allem so diese Soft Skills, dass man mal aus seiner Haut rauskommt, ne? Also man mag alles immer schön irgendwie in den Klausuren mehr oder weniger runterschreiben können und freut sich dann sicherlich, wenn es auch ein gutes Ergebnis rauskommt, aber es ist einfach nochmal was anderes, seine Gedanken dann. Wir kennen es ja aus der mündlichen Prüfung, was jetzt dann den Abschluss des Examens angeht. Das ist dann vielleicht, ich meine, neben der Verteidigung der Seminararbeit ist das ja eigentlich der einzige Zeitpunkt, wo man dann mündlich auftritt. Ansonsten übt man das ja nicht während der Uni.
Nee, das ist wohl so. Ich glaube, allein diese mündliche Präsenz, etwas zu formulieren, was ansonsten eigentlich nur geschrieben ist, stärkt die eigenen Fähigkeiten ungemein. Und da sind dann, wenn es dann auch noch praxisnah ist, beziehungsweise praktische Relevanz hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man das mal mitgemacht hat. Und deswegen. Und du hattest das so anklingen lassen, wenn du kannst fachlich noch so gut sein, wenn du es nicht rüberbringen kannst, egal wo,
Ja.
bringt es dir alles
Ja.
nichts. Und da diesen Mehrwert noch mitzunehmen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Pluspunkt dann auch für dich, wenn man dann das erste Mal wirklich da irgendwo steht.
Absolut. Gerade jetzt vielleicht auch in Hinblick auf das Referendariat, weil
Klar.
man da ja dann sicherlich auch das erste Mal so in die Schuhe, sei es jetzt Richter, Richterin, Staatsanwalt, Staatsanwältin, eine Sitzungsvertretung, was auch immer, reinschlüpft, ist es natürlich irgendwie cool, wenn man das vielleicht vorher einfach schon mal durchlebt hat, wie das auch ist, wenn einem dann so ein bisschen der Puls hochschlägt und wenn man dann merkt, okay, ich habe das alles vielleicht vorbereitet im Kopf, aber jetzt gilt es eben, das auch rüberzubringen. Und ja, ansonsten ist natürlich auch eine tolle Abwechslung während des Studiums, da einfach neue Leute kennenzulernen, im Team zu arbeiten, seine Skills zu verbessern. Wenn man jetzt sagt, man möchte zum Beispiel den Wismut machen, ist es natürlich auch, was Sprachkenntnisse angeht, also
Klar,
auf
ja.
Englisch da nochmal zu verhandeln und eben auch Schriftsätze zu verfassen. Das ist dann sicherlich nochmal eine andere Herausforderung und kann einem nur helfen.
Das ist definitiv so, insbesondere weil du hattest das mit den Sprachkenntnissen eben angesprochen, das wird, glaube ich, immer wichtiger, dass man zumindest, auch wenn es möglicherweise deutsche Verfahren sind, aber du kriegst dann die ganzen so interne Dokumente aus Unternehmen, kriegst du dann auf
Ja.
Englisch auf den Tisch geklatscht, weil die eben unternehmensinterne Sprache Englisch haben. Und daraus das zu extrahieren, auf Deutsch ans Gericht zu schicken, damit deine Mandantschaft das allerdings
Richtig.
versteht, musst du trotzdem auf Englisch irgendwie dann wiedergeben, was du da überhaupt verfasst hast. Und diese Kombination auch zu schaffen, ist ein Skill, der ist in vielen Punkten unbezahlbar, denke ich.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Und am Ende ist es natürlich auch ein Pluspunkt, was den Lebenslauf angeht. Also wir haben es beide drinstehen, richtig? In unserem
Ich
Lebenslauf.
glaube schon, ja.
Ich auf jeden Fall. Und ja, ist natürlich hilfreich, wenn man jetzt ja international arbeiten möchte, sei es jetzt in der Anwaltschaft, was jetzt Großkanzlei, Boutique, mittelständische Kanzlei angeht. Ich glaube, die achten da noch mal mehr drauf. Und natürlich ja, insbesondere wenn man jetzt sagt, Prozessrecht reizt ein, man möchte wirklich in der späteren Praxis vor Gericht auftreten, dann ist das natürlich nochmal ein extra Punkt, worüber man nachdenken sollte. Bei mir war es so, weil ich ja vorhin erwähnt hatte, dass ich vor dem LLM im Bereich Disputes, also Litigation insbesondere, gearbeitet hatte. Und da weiß ich noch, dass im Bewerbungsgespräch dann auch wirklich darauf eingegangen wurde und gefragt wurde, ja, ob ich denn den Moot Court deshalb auch gemacht habe, weil ich mich eben für Prozessrecht, für dieses Rechtsgebiet eben interessiere. Und da ist es, glaube ich, schon ein ganz guter Aufhänger und einfach eine gute Übung.
Ja, weil am Ende des Tages du wirst herausgefordert von einer Partei, die du nicht kennst, beim Fall, wo du in aller Regel nur eine Seite kennst und zusätzlich aber von allen möglichen Dingen auch überrascht werden kannst und allein dieses reagieren können. Du stehst da und weißt, okay, jetzt muss ich irgendwas sagen, weil still sein ist immer
Ja, und
doof.
die Aufmerksamkeit liegt vom ganzen Gerichtssaal, sag ich mal, auf dir und du
Ja.
musst dann Rede und Antwort
Das
stehen.
ist so, das ist so. Und da, glaube ich, hilft es ungemein, vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, du kannst da natürlich anfangen, dauerhaft Storytelling zu machen. Das ist manchmal auch hilfreich, eine Geschichte zu erzählen, aber das ist eben nicht immer hilfreich, sondern manchmal brauchst du wirklich einfach nur strukturierte Argumente wiedergeben, damit die Leute im Zweifel auch verstehen, worauf du hinaus willst. Und das übst du, glaube ich, in diesen Gefilden ungemein und
Ja.
da führt dann kein Weg dran vorbei.
Ja, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass es zeitintensiv ist. Man sollte das einplanen und sicherlich auch nicht unterschätzen. Jeder Mood Court ist da sicherlich unterschiedlich, aber das muss man natürlich für sich selbst entscheiden, in welchem Stadion man gerade im Jurastudium steckt, wo sich das vielleicht integrieren lässt. Und ja, sicherlich muss man auch schauen, dass einfach das Team stimmt, dass man da sich nicht irgendwie unnötig noch Leistungsdruck irgendwie aufbürdet. Gibt das Jurastudium genug? Und ja, es ist aber schon, glaube ich, auch, es ist ja ein Wettkampf, also es ist ja kompetitiv.
Klar.
Von Natur aus, das sollte man sich auch bewusst sein. Aber ich glaube, wer da einfach der Typ für ist, der spürt das schon auch, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und für uns war es auch cool, dass wir es zusammen durchlebt hatten, weil man kann es auch natürlich einfach mit einer Freundin, mit einem Freund, Kommilitonin zusammen machen, wo man einfach weiß, es matcht. Und dann ist das ja auch ein cooles Projekt, eine coole Erfahrung.
Ja, das ungemein, da gebe ich dir recht. Das ist vor allen Dingen aber, sag mal, dieses neben der Uni das zu machen, wir nehmen jetzt mal dieses Urlaubssemester raus, neben der Uni das zu machen, bietet eben auch die Gelegenheit, du hast ja auch das praxisnah, sag ich mal, in aller Regel nicht nur einen Fall auf dem Tisch liegen. Das heißt, du musst dich mit den Themen schon auseinandersetzen, neben dem allen anderen Kram, was du denn vielleicht sonst auch machst, und da Fokus reinlegen, aber eben nicht alleinigen Fokus. Und das strapaziert dann vielleicht auch mal die Nerven,
Ja.
aber ich glaube, es ist eine wunderbare Übung, einfach da auch ein bisschen verschiedene Bälle zu jonglieren zur gleichen Zeit.
Ja. Ja, also ich glaube, es kann nur helfen. Allerdings, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, denkst du, es gibt jemanden, für den es gar keinen Sinn macht?
Na, wenn du von vornherein sagst, ganz ehrlich, ich mache jetzt dieses Studium und dann will ich damit eigentlich auch nie wieder was am Hut haben, dann kannst du es dir auch sparen vielleicht.
Ja gut, das ist jetzt der Extremfall,
Ja,
aber
gut, aber.
betrachten wir jetzt mal so die juristischen Bereiche, dann hat ja eigentlich jeder Beruf immer auch etwas mit rhetorischem
Ja, das stimmt
Auftreten und
schon.
Argumentation zu
Also
tun.
dümmer macht's einen nicht, sagen wir mal so. Also das, ja, es ist, du kannst das natürlich immer machen, und die einen, die dann da wirklich auch für den Lebenslauf einen ganz, ganz großen Pluspunkt wollen, dann machen dann den Wismut zum Beispiel,
Ja.
der dich dann ein Jahr oder ein halbes dann eben befreit von allem. Ansonsten so einen kleinen Moot Court nebenbei mal zu machen, finde ich völlig, völlig legitim und
Ja.
sollte man durchaus in Erwägung ziehen.
Finde
Ja.
ich auch, stimme ich dir zu. Ja, wir hatten jetzt noch mal im Vorhinein so ein bisschen zusammengetragen, was es denn für Moodcourts gibt, einfach auch mit dem Hintergedanken. Ja, falls du hier die Folge hörst und jetzt irgendwie das erste Mal über Mood Courts hörst oder dir das irgendwie noch total neu ist, dass du einfach irgendwie einen Anhaltspunkt, Startpunkt hast und das vielleicht einfach nochmal nachgucken kannst. Und vielleicht interessiert es dich ja wirklich und wir überzeugen dich, dass du dich da irgendwie einschreibst oder bewirbst. Du hattest jetzt ja gerade schon den, ja, ich würde sagen, populärsten Moot Court angesprochen, der auch international ist, der Wismut. Dort ist wirklich so, dass er in der Regel sehr viel Zeit im Verhältnis zu den anderen in Anspruch nimmt. Dort ist es dann üblich, oder ich glaube, es ist Pflicht, dass man wirklich an der Uni ein Urlaubssemester
Ja.
einlegt, um dann dieses Semester wirklich komplett für die Vorbereitung des Moot Courts aufzubringen. Thematisch ist es meist internationales Wirtschaftsrecht oder eben Schiedsrecht. Das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, was ich jetzt dieses Semester hier im Rahmen meines LLMs gemacht hatte. Und ja, der Wismut ist einfach ein Name für sich. Man kennt den, sehr renommiert, ist auf Englisch. Und ich glaube, wenn man den im Lebenslauf hat, ist es schon ein Commitment,
Ja,
ne?
definitiv. Also da hast du auf jeden Fall Zeit investiert und Nerven und hast ja auch Engagement gezeigt. Das wird dann in aller Regel auch honoriert. Denke ich auch. Dann gibt es noch Elsa Moot Courts. Die haben, soweit ich weiß, eben verschiedene, also auf verschiedenen Rechtsgebieten tummeln die sich. ist ja auch international über verschiedene, wenn ich es richtig erinnere, über verschiedene ELSA-Organisationen hinweg quasi.
Glaube ich, gibt es solche und solche,
Ja,
ja.
also finde ich, ich meine, du warst ja auch mal bei ELSA aktiv.
Genau. Also vielleicht nochmal, muss man dazu sagen, was ELSA ist. Also das ist sozusagen eine Studienvereinigung, ein Verein, der sozusagen international agiert und hat sozusagen den Zweck, Jurastudierende zusammenzubringen, Veranstaltungen zu organisieren und Studierenden eben auf dem Berufsweg weiterzuhelfen, ein Netzwerk zu schaffen und da genau finden dann manchmal eben auch Moot Court statt, beziehungsweise werden vom Verein her organisiert.
Ja, aber finde ich auch eine gute Sache. Gerade diese unter dem Gesicht, in den Punkten ist ELSA, finde ich, unglaublich sinnvoll auch, weil am Ende ist es alles von Studierenden für
Für
Studierende
Studierenden, ja.
organisiert und dann hat das Ganze ja nochmal einen anderen Flair, als wenn der irgendwie die Uni selbst oder
Ja,
sowas vorsetzt.
genau. Und dann gibt es als zweiten größeren noch den Jessup Moot Court. Der ist tatsächlich, hast du noch nicht von ihm gehört?
Doch,
Relativ,
den
oh.
gehört schon. Ich wusste nur nicht,
Der ist
in welchem.
relativ bekannt, auch relativ nischisch, sagt man nie?
Nischig.
Nischig, oh Gott. Der tummelt sich nämlich auf dem Rechtsgebiet des Völkerrechts und greift öftermals eben sehr aktuelle Probleme auch auf, ist auch international, auch auf Englisch, wenn ich mich entsinne. Und ich weiß nämlich durch meinen letzten Job, dass eben viele Kanzleien da tatsächlich unterschiedliche Uni-Teams auch coachen. Von daher, das ist alles auch ein bisschen größer und denke ich auf jeden Fall auch wert, sich das mal anzusehen, gerade jetzt, wenn man sich so für internationales Recht
Ja,
interessiert.
ja. Spannendes Thema. Beim dem danach habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen.
ICC-Moot, das ist auch ein Arbitration-Moot.
Okay.
Also ja, ich sag mal, macht ja auch Sinn, dass die internationalen Moot Courts dann eben nicht das lokale Recht, also ist ja auch irgendwie schwer, wenn es länderübergreifend stattfindet. Viele sind dann eben im Arbitration angesiedelt. Und das sind eigentlich so die internationalen. Wenn man dann nochmal auf die deutschsprachigen zurückkommt, was vielleicht auch ein bisschen spannender ist, wie wir es schon erwähnt haben, weil es einfach sich gut integrieren lässt ins Studiums, in das Jurastudium, ist auf jeden Fall der Soldern.
Ja.
Dann können wir nur empfehlen. Das lässt sich auf jeden Fall gut integrieren
Ja,
neben dem Studium. Das haben wir gut
absolut.
hinbekommen. Aber liegt natürlich an jedem selbst, wie viel Aufwand, Zeit und mit welchem Ziel man da natürlich auch reingeht als Team. Aber genau, Rechtsgebiet ist das ja dann eine Mischung aus Zivilrecht und Anwaltsrecht. Da sind wir auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere.
Ja, so kleinere sind das eine ist dieses Bucerius in Kombination mit Linklaters Moot. Das glaube ich, hat die Bucerius irgendwann mal ins Leben gerufen und hat einen Partner dafür gesucht und Linklaters, das war dann wohl am schnellsten.
Ist der Großkanzlei.
Genau, ja. Und die, ich meine, der findet auch jährlich statt, soweit ich das weiß. Und ist aber dann eben insbesondere für
Ja.
Bucerius intern natürlich. Aber das muss man schon sagen. Bucerius Law School hat schon echt gute
Ja,
Angebote, auch was das
es
angeht.
ist einfach auch eine der privaten
Ja.
Law Schools und ich glaube, in dem Punkt ähnelt die oder das Ausbildungssystem dann vielleicht auch ein bisschen mehr denen der USA,
Daran
weil die
ist,
natürlich
ja.
einfach viel mehr Budget haben,
Ja.
sowas auch auf die Beine zu stellen und da unterstützend sozusagen mitzuwirken. Aber was ich auch ganz cool finde, für diejenigen, die jetzt irgendwie total ja, strafrechtsinteressiert sind oder eben, es gibt ja mittlerweile auch Verfassungsrechts
Ja.
Moot Courts, da einfach mal nachschauen, ob es das an der eigenen Uni gibt, wann das stattfindet, ob es da, also ich habe auch das Gefühl, da ist immer noch viel am Kommen. Also ich lese immer zu, dass es wieder einen neuen Moot Court gibt, wieder ein neues Rechtsgebiet. Also ich glaube, das macht schon Sinn, da einfach auch nochmal zu recherchieren.
Definitiv und gerade bei diesen Öffrechtsgeschichten viele Gerichte, das gilt für Verwaltungsgerichte, das gilt für Landesverfassungsgerichte eben. Ich glaube sogar, das Bundesverfassungsgericht hat irgendwie so ein Ding, was es anbietet. Ich bin mir aber nicht 100% sicher.
Möchte ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster
nehmen. Nee, aber die sind da gerade im Öffrecht, sind die Gerichte unglaublich wohlwollend, sag ich mal, was das angeht und bieten sehr viel selbst schon an, was ich persönlich eine ziemlich tolle Sache finde. Und bei weitem nicht selbstverständlich ist auf Justizebene. Deswegen finde ich das schon toll, wenn man da den Einblick quasi schon selbst gibt.
Ja, total.
Also, ja.
Ja, das ist jetzt so eine Menge an Mutkurz, die wir so zusammengetragen haben. Ansonsten schaut einfach, fragt vielleicht auch mal bei der eigenen Uni nach und ja, schaut einfach, ob ihr da vielleicht Lust drauf habt, schaut, wie viel Zeit ihr investieren wollt, ob es jetzt auf Deutsch, Englisch sein soll, ob ihr irgendwie doch viel Wert drauf legt, da doch tiefer einzusteigen, was auch die juristische Recherche im Vorhinein angeht oder ob es jetzt für euch eher darum geht, das eigene mündliche Auftreten und die juristische Argumentation mündlich zu üben und ja, dann kann man da, glaube ich, eine gute Entscheidung fällen.
Denke ich auch. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, wo will man hin? Und dann, es ist auch eine Frage, gerade diese internationalen, wer trägt bei solchen Sachen die Kosten? Das darf man nicht kleinreden. Wenn die Uni einen unterstützt, super. Hm. Oder Kanzleien oder so.
Stimmt. Wir hatten auch Unterstützung von der Kanzlei, richtig?
Ja.
Doch, also was die Unterkunft angeht. Und die Fahrtkosten? Nee,
das hat irgendein Uni-Verein, also irgendein interner Uni-Verein mitgesponsert, Alumni-Verein, glaube ich.
Und eine Kanzlei.
Eine Kanzlei?
Ich glaube schon, ja. Müssen wir nochmal nachschauen.
Ja.
Egal.
Aber genau, das ist schon ein Einfluss, denn am Ende des Tages, wenn du plötzlich international unterwegs sein sollst und den ganzen...
Wobei man jetzt sagen muss, dass die internationalen Mutkurz da schon unterstützt werden.
Ja, natürlich, aber du kannst es nehmen, du darfst damit nicht rechnen, prinzipiell, finde ich. So, wenn die Uni sagt, nee, können wir nicht unterstützen, geht einfach nicht, dann musst du ja schon gucken, was du da machst. Also, man muss sich jedenfalls Gedanken drüber machen, wie das Ganze finanziert wird und das Jahr dann eben, ja, dann auch, oder das halbe Jahr zum Beispiel beim Wismut muss es hinten ranhängen. Das sind schon Punkte, über die man sich im Vorhinein vielleicht Gedanken machen sollte.
Das stimmt. Ja, wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick geben konnten und dass ihr jetzt mehr über Mutkurz wisst. Und vielleicht ist es ja was für euch und wir konnten euch irgendwie motivieren, da mal tiefer einzutauchen.
Genau. Wenn euch noch irgendein Mutkurz einfällt, den wir jetzt zum Beispiel auch vergessen haben, wo ihr sagt, der wäre auf jeden Fall nochmal erwähnenswert, weil habe ich gemacht oder so, dann freuen wir uns natürlich da über jeden Hinweis in den Kommentaren oder einfach mal auch eure Erfahrungen zu teilen, ob ihr sowas schon mal mitgemacht habt. Fände ich interessant. Würden wir uns jedenfalls freuen.
Ja, definitiv. Ansonsten lasst doch gerne eine Bewertung für uns da. Das hilft uns ganz sehr bei unserem Podcast-Weg und unserer Entwicklung. Und ja, folgt uns auch gerne, sodass ihr keine Folge verpasst. Auf Instagram heißen wir, hätten wir es mal aufgezeichnet. Da findet ihr uns auch. Und ansonsten würde ich sagen wir tschüss und dann bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ciao.
Gedanken für heute festgehalten.
Was ihr daraus macht, bleibt euch überlassen.
Danke fürs Zuhören. Bis bald bei Hätten wir es mal aufgezeichnet.